Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute mit dabei ist Lilith. Lilith ist eine der drei Gründerinnen von der ersten Feminist Law Clinic in Deutschland. Eine Anlaufstelle für alle Personen, die eine gerechte, niedrigschwellige und kostenfreie Rechtsberatung suchen, vor allem für Frauen und queere Personen. Gegründet vor einem Jahr in der Uni Köln gibt es mittlerweile auch in Hamburg, München und Tübingen Präsenzberatungen. Es ist so beeindruckend, was Lilith mit der Feminist Law Clinic auf die Beine gestellt hat und das alles ehrenamtlich neben der Uni. Wir sprechen heute darüber, wie es zu dem Projekt gekommen ist, wie sich die Arbeit im letzten Jahr entwickelt hat und vor allem die Frage, wie sich Betroffene an euch wenden können. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Vielen Dank.
Danke dir, Alina. Hi.
Wir haben in der Folge mit Janni auch schon über die Feminist Law Clinic gesprochen und da dachte ich, laden wir dich direkt mal ein. Und zum Einstieg auch direkt, wie ist die Idee zustande gekommen mit der Feminist Law Clinic? Was ist das überhaupt auch? Und gab es da auch einen konkreten Moment, wo ihr gesagt habt, das müssen wir jetzt machen?
Also die Feminist Law Clinic ist eine bundesweite Law Clinic, die ehrenamtlich ausbildet und danach gemeinsam mit Anwältinnen ehrenamtlich kostenlose Rechtsberatung für Betroffene von Gewalt und Diskriminierung anbietet. Also Law Clinics kommen eigentlich daher, dass so Studierende, Jurastudierende sich zusammentun und dann sagen, das Wissen, was wir jetzt schon haben, versuchen wir eben jetzt schon weiterzugeben, eben ehrenamtlich und kostenlos für Leute, die es sich sonst nicht leisten können oder sonstige Gründe. Und bei uns kam die Idee eigentlich so ein bisschen schleichend. Also ich habe mit meinen zwei Freundinnen in der WG gewohnt und wir hatten immer abends so Gespräche am Abendessenstisch und keine Ahnung, haben uns da immer so über unseren Alltag ausgetauscht oder über neue Geschichten von Freundinnen. Keine Ahnung, so was man halt erzählt. Und irgendwie ist uns dann immer mehr aufgefallen, wie viel so sexualisierte Gewalt oder sowas wie Stalking oder allgemein Gewalt so in Partnerschaften und so in Freundinnen passiert. Und das war halt irgendwie am Anfang, wenn meinen Freundinnen das passiert ist oder so, dachte ich mal, okay, das lag irgendwie jetzt an der Situation oder was auch immer. Und irgendwie mit der Zeit, umso mehr man drüber redet mit FreundInnen, hat sich dann so dieses systematische Denken halt ergeben, dass es irgendwie nicht irgendwie an dem Einzelfall lag, nicht weil der Typ gerade was getrunken hat, sondern dass es halt dieses patriarchale System ist. Und darauf dachten wir dann so, okay, wie können wir denn jetzt unseren FreundInnen helfen? Also ich weiß nicht, wenn eine Freundin irgendwie ein Problem hat mit Zalando, mit Rückgaberecht oder so, dann sind wir so, hey, okay, lass uns die Paragraphen anschauen und dann finden wir eine Lösung. Und dann haben wir halt gemerkt, so, wir wissen überhaupt nichts über die Themen, die uns und unsere Freundinnen tagtäglich begleiten. Also wir lernen nichts im Studium über sexualisierte Gewalt. Also wir lernen nicht, was ist eine Vergewaltigung. Wir lernen nicht, keine Ahnung, wo fängt jetzt partnerschaftliche Gewalt an oder sowas. All diese Themen, die halt so aktuell sind und was wir ja auch in diesen BKA-Studien sehen, dass es wirklich steigt und so extrem ist, lernen wir einfach nicht. Und ja, das war irgendwie erstmal so voll der Schock, das zu realisieren. Weil wir haben auch dieses Doppelstudium gemacht, eben in Köln und Paris. Also wir haben das gesamte deutsche System gelernt und das gesamte französische System. Und es ist wirklich überhaupt nicht vorgekommen. Und ich finde, das zeigt auch nochmal so, wie systematisch das ist und dass es nicht irgendwie an Ländergrenzen aufhört, dieses patriarchale Denken. Und ja, dann dachten wir so, okay, dann schließen wir uns vielleicht irgendwo an oder besuchen irgendwelche Kurse, die das machen. Und haben dann halt so gegoogelt und echt wenig gefunden. Und ja, dann haben wir uns halt überlegt, okay, dann müssen wir es wohl selber machen, weil wie können wir sonst uns und unseren Freundinnen helfen, wenn wir erst, weiß ich nicht, ausgebildete JuristInnen sind in 6, 7 Jahren und dann müssen wir es ja uns nochmal selber beibringen, sowieso, wenn man es ja nicht lernt. Und dann war es halt so, entweder wir warten jetzt noch 10 Jahre, bis wir es dann wirklich wissen, oder wir kümmern uns jetzt drum. Und es war irgendwie so notwendig und so dringlich, dass wir gesagt haben, okay, dann nehmen wir das jetzt selbst in die Hand.
Krass, richtig beeindruckend. Ich dachte auch schon direkt am Anfang so einfach, krass, Frauen. Es ist genauso wie die NGO Better Birth Control, die ist auch so entstanden. Einfach Freundinnen, die sich über eine Problemlage unterhalten haben, wie es gibt keine gerechte, geschlechtergerechte Verhütung. Und dann einfach eine NGO gegründet haben. So schön zu sehen. Da werden Probleme gesehen und direkt richtig was bewegt. Aber wie schockierend, dass man einfach nicht lernt, was ist eine Vergewaltigung, wo fängt Partnerschaftsgewalt an, weil man wirklich denkt, das sollte jeder wissen. Vor allem im Internet sind ja alle sofort ExpertInnen, wenn man das bespricht. Da weiß es ja jeder direkt, was ist eine Vergewaltigung.
Voll. Und damit kommt halt auch super viel, was halt sich dadurch entlangzieht. Also zum Beispiel wissen ja dann ausgebildete AnwältInnen oder ausgebildete RichterInnen grundsätzlich erstmal nichts über Vergewaltigung. Also entweder müssen sie sich das dann selber beibringen, aber es gibt halt auch keine Lehrbücher oder so. Also das ist wirklich sozusagen unbehandelt, weil in Deutschland wird halt Recht über Lehre erweitert oder weiterentwickelt. Und dadurch, dass halt das nicht gelehrt wird, also vielleicht gibt es, also es gibt so ein paar Unis, da gibt es so ein paar Wahlfächer, wo man das machen kann, aber es ist nicht grundsätzlich in dem Stoff drin. Und wenn das nicht gelehrt wird, wird auch nicht dazu geforscht, weil die ProfessorInnen ja lehren und forschen zur Hälfte. Und dadurch entwickelt sich super wenig, dadurch sind halt auch keine Bücher da zum Lernen. Und das geht dann halt so weit, dass eine Freundin von mir hier in Köln ein Praktikum gemacht hat, sie hat ein Praktikum am Gericht gemacht und dann ging es um eine Vergewaltigung. Und der Richter, der das entschieden hat, der hat keine Ahnung darüber.
Krass.
Und dann war sie halt so, sorry, aber eigentlich, also was sie hier sagen, ist ja falsch. Das steht so nicht im Gesetz, das stimmt so nicht. Und dann war er so, ach, wirklich? Und oh ja, da muss ich vielleicht nochmal nachgucken und so. Und dass es dann sozusagen eine Praktikantin braucht, die einen darauf hinweist, finde ich einfach extrem, extrem widerlich von dem Rechtssystem. Also weil das ja so sensible Themen sind. Und das liegt jetzt nicht an dem Richter, sondern das liegt halt an diesem gesamten System dahinter, dass es halt nicht pflichtmäßig gelehrt wird.
Ich bin fassungslos darüber. Also man wundert sich ja über nichts mehr eigentlich im Justizsystem, gerade wenn es um patriarchale Gewalt geht. Da denke ich auch immer, ja, da hat man irgendwie keine Chance vor Gericht. Auf der anderen Seite, gerade was so Vergewaltigungsfälle angeht, habe ich schon auch Verständnis fürs Justizsystem, weil ich denke, es gibt viele Fälle, die man hätte verurteilen können, wo genug Beweise da waren und es nicht verurteilt wurde. Ich verstehe aber auch, dass es viele Fälle gibt, wo es einfach schwierig ist, weil es steht Aussage gegen Aussage und im Zweifel für den Angeklagten.
Ja,
das verstehe ich.
Ja, da ist aber so ein Mythos ein bisschen. Also ich dachte das immer zumindest, bevor ich mich mehr damit beschäftigt habe. Und zwar denken ja viele nach einer Vergewaltigung, weil da ist ja oft niemand dabei, also ist ja jetzt nicht öffentlich oder so, dass man halt nichts machen kann, weil es wirklich dieses Aussage-gegen-Aussagesystem ist. Aber tatsächlich wird dann nach, gibt es trotzdem ZeugInnen. Also zum Beispiel, wenn ich danach eine Freundin anrufe und ihr sage, boah, du weißt nicht, was hier gerade passiert ist, dann ist sie Zeugin. Also die wird vor Gericht geladen als Zeugin, auch wenn sie sozusagen an sich bei der Tat nicht dabei war, gibt es ZeugInnen, die dann befragt werden. Und dann gibt es zum Beispiel auch Glaubhaftigkeitstests und bla bla bla. Also es kann trotzdem sein, wenn sozusagen der Täter sagt, es war nicht so und die Betroffene sagt, es war so, dass es dann zu einer Verurteilung kommt. Das ist grundsätzlich möglich. Es ist natürlich super selten, weil ja es ganz viele andere Systeme dahinter noch gibt, die irgendwie nicht dazu beitragen, dass Betroffenen irgendwie geglaubt wird oder Betroffene bestmöglichst unterstützt werden. Aber grundsätzlich ist dieses im Zweifel für den Angeklagten nicht, dass es immer jemand dabei sein muss und dann Aussage gegen Aussage sozusagen wie Schach, also das ist nicht eine Lage, wo dann immer für den Täter gesprochen wird zumindest.
Ah, spannend. Ja, das war mir echt nicht klar. Ich dachte wirklich, da hat man kaum eine Chance in dem Fall.
Ja,
finde ich, das ist ja schon mal sehr gut zu wissen.
Ja, ein bisschen Hoffnung.
Ja, wirklich. Also weil ich finde, das ist echt so, was man hat, da wenig Hoffnung, gerade ich. Also weil ich habe einfach schon so vieles gehört. Als ich noch in England bei North London Rape Crisis war, da gab es mal so eine Umfrage unter allen MitarbeiterInnen und EhrenämterInnen, wer eine Vergewaltigung anzeigen würde. Und nicht eine Person hat Ja gesagt. Also von allen, weil, also in England ist es auch echt nochmal, weil da ist ja auch ein Jury-System, das macht es auch nochmal viel schwieriger. Und in England ist es auch so, dass man keine Therapie machen darf, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig. Wobei ich aber gehört habe, dass das in Deutschland auch ähnlich ist mit der Therapie, oder? Also man darf das machen, aber es kann einem negativ ausgelegt werden.
Ja, also tatsächlich wird vor Gericht nicht mit der gleichen wissenschaftlichen Evidenz gearbeitet, wie in der Psychologie halt vorhanden ist. Also ich glaube, seit den 80ern ist eigentlich erwiesen, dass ja Therapie an sich, wenn das jetzt keine Hypnosetherapie ist, nicht die Erinnerung verändert. Und trotzdem wird das manchmal vor Gericht gegen einen verwendet, sodass auch oft gesagt wird, ich würde keine Therapie anfangen oder ich würde nicht empfehlen, eine Therapie anzufangen, bevor nicht die Anzeige gestellt wurde und die Erstaussage offiziell aufgenommen wurde. Das ist so ein bisschen, also das, ich sag mal so, das Gericht ist ja ein Abbild meistens von der Gesellschaft. Und es gibt zwar diese ganzen Gesetze, aber am Ende wird ja trotzdem sozusagen nach dem gesellschaftlichen Bild von was ist was entschieden. Also es gibt auch Normen, zum Beispiel, die eben schauen, okay, was ist gerade in der Gesellschaft so der, also was denkt die Gesellschaft dazu? Was würde die Gesellschaft dazu sagen? Da gibt es bestimmte Normen, die dann sozusagen von den RichterInnen interpretiert werden, nach dem aktuellen Stand. Und wenn sozusagen eine Gesellschaft sagt, okay, wir glauben jetzt den Betroffenen nicht, grundsätzlich, und eine Therapie ist sowas Neumäßiges, das machen eh nur komische Leute, die, weiß es nicht, also es gibt ja super viele Vorurteile. Und wenn die sozusagen in der Gesellschaft sind, sind die natürlich auch im Rechtssystem vorhanden. Also das ist ja nicht abgekapselt, leider.
Ja, das macht total Sinn. Also, dass man da einfach die Gesellschaft wiederfindet mitsamt allen Vorurteilen und Stereotypen. Aber ihr habt ja angefangen, vor allem so mit dem Themenblock patriarchale Gewalt, aber auch Diskriminierung, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ihr beratet ja auch zu ganz vielen anderen rechtlichen Themen. Was sind noch Themen, zu denen ihr beraten könnt?
Also, wir beraten zum Beispiel eben im Sexualstrafrecht, nach einem sexuellen Übergriff, aber da nur organisatorisch. Also da nehmen wir zum Beispiel keine Erstaussage auf. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Und sonst zum Beispiel im Familienrecht, also bei Unterhaltsansprüchen, so Kindesunterhalt, Trennungsunterhalt, aber auch im Arbeitsrecht, also im allgemeinen Gleichhandlungsgesetz, zum Beispiel bei Diskriminierung oder Benachteiligung am Arbeitsplatz oder selbst sozusagen in allgemeinen Situationen, wenn es jetzt im Fitnessstudio ist oder so. Dazu beraten wir noch im Selbstbestimmungsrecht. Das ist, wenn man den Geschlechtseintrag anpassen möchte oder den Namen anpassen möchte, nachdem man eben eine Geschlechtsanpassung im Pass gemacht hat. Also das geht meistens nur zusammen mit dem Namen. Und wir beraten auch zum Beispiel im Gewaltschutzgesetz. Also sowas wie, also das gibt, man kann super viel machen im Gewaltschutzgesetz ohne AnwältInnen. Also man kann theoretisch das auch selber machen als Privatperson. Aber es ist, glaube ich, super anspruchsvoll und ist auch, glaube ich, eine hohe Hürde, das so also selbst zu machen. Das machen wir dann auch zum Beispiel. Und ja, bei rechtlichen Fragen zum Schwangerschaftsabbruch beraten wir auch. Ja, ich glaube, das war alles.
Ist ja auch wirklich schon einiges. Wie können sich da Betroffene an euch wenden? Also wenn ich jetzt eine Rechtsfrage habe, was wäre der erste Schritt?
Also bei uns gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal kann man einfach eine Mail schicken an beratung@feministlawclinic.de und da sitzt dann ein ganz kleines Team, was die Fälle anonymisiert und dann in unsere Gruppe mit den RechtsberaterInnen schickt. Und dann können sich da die RechtsberaterInnen drauf melden. Und dann, wenn sich so 2-3 Personen gefunden haben, melden die sich dann bei der betroffenen Person und dann wird da die Rechtsberatung gemacht. Und das geht dann entweder online oder in Präsenz. Also das kann man dann einfach dazu schreiben in die Mail. Auch zum Beispiel so andere Wünsche, wenn man nicht möchte, dass zum Beispiel eine männliche Beraterperson dabei ist oder so. Da kann man einfach so reinschreiben, worauf man Lust hat. Oder aber man kommt direkt in die offene Sprechstunde. Wir haben in Göttingen, München und Köln aktuell wöchentlich eine offene Sprechstunde, wo man einfach ohne Anmeldung vorbeikommen kann und dann da vor Ort Rechtsberatung bekommt. Das ist auch leichter, wenn man zum Beispiel möchte, dass man anonym beraten wird. Also man kann sich natürlich auch eine anonyme E-Mail-Adresse erstellen. Aber ich glaube, ja, vor Ort hinzugehen, dann hat man ja sozusagen gar keinen digitalen Fußabdruck gemacht und kann da beraten werden dann.
Das ist so eine tolle Sache, weil ich erlebe das ganz viel auch an Hilfetelefonen, dass da die Hürde ist so, so groß, zu AnwältInnen zu gehen und gerade da, wo man das echt braucht, also wirklich mal so eine Ersteinschätzung, was kann ich machen, was für Möglichkeiten habe ich, das ist so wertvoll. Da wollte ich auch fragen, was erzählen euch die Menschen, die zu euch kommen? Was waren vorher Hürden bei der klassischen Rechtsberatung, warum sie das nicht in Anspruch genommen haben? Sind das vor allem Kostengründe? Aber ich habe auch überlegt, vielleicht ist es auch Scham, vielleicht ist es auch, dass man gar nicht weiß, wie läuft es ab? Was begegnet euch da so?
Also ich glaube, ganz viel ist einfach sozusagen Abschreckung, dass man so denkt, dann muss ich dann eine E-Mail hinschreiben und dann komme ich vielleicht in eine große Kanzlei und dann sind da alles erwachsene Menschen im Anzug und da passe ich nicht hin. Ich glaube, das ist so, also dann muss man ja auch da seinen Namen angeben, man muss zahlen. Das ist ja super konkret. Also ich meine, viele Leute haben schon Angst, beim Arzt anzurufen. Das ist halt sozusagen, finde ich, noch einen Schritt mehr, so anwaltliche Beratung sich zu holen. Aber die Leute, die dann zu uns kommen, sagen zum Beispiel, ja, dass sie gar nicht die finanziellen Mittel hätten. Also es wird zum Beispiel oft auch vom Staat übernommen. Also nach einer Vergewaltigung gibt es sozusagen Anträge, die wir dann auch gemeinsam mit den Betroffenen machen, damit man dann kostenlos einen Rechtsbeistand bekommt. Aber diese Möglichkeiten sind eben, glaube ich, gar nicht so präsent. Also was bringt es, wenn der Staat sagt, wir zahlen euch das und dann sagen die das sozusagen niemanden. Also wenn man betroffen ist, weiß man das ja nicht automatisch dadurch.
Nee.
Und dann hatten wir aber auch noch Fälle, wo Leute schon bei Anwältinnen waren, die dann aber zum Beispiel den Betroffenen nicht geglaubt haben und dann gesagt haben, wieso hast du nicht noch ein viertes Mal Nein gesagt? Die halt nicht nach diesen, also wir arbeiten zum Beispiel nach diesen Grundsätzen, wir glauben dir, wir haben alle eine Awareness-Schulung gemacht, die beraten, bla bla bla. Und das hat man halt nicht im Jurastudium. Also das lernt man nicht. Es gibt keinen Kurs, den man machen muss, wo man dann lernt, so gehe ich mit MandantInnen um. Und es ist ja oft einfach super belastend. Also die Leute, die zu uns kommen, die weinen, die, wir haben so Awareness-Boxen mit so ganz vielen Fidget-Toys oder anderen Skills. Es ist einfach super umfangreich, glaube ich, die Situation, dass es nicht nur das Rechtliche ist, worauf es dann in dem Moment ankommt. Und ja, aber für diese Fälle haben wir zum Beispiel auch auf unserer Website verschiedene AnwältInnen gelistet extra, wo wir sagen, okay, die kennen wir, die werden dir glauben, die sind auf deiner Seite, sage ich jetzt mal. Und ich hoffe, dass das schon irgendwie vielleicht auch ein bisschen hilft, dass dann Leute einfach, die sich leisten können oder die eine Rechtsschutzversicherung haben, dann da direkt hingehen können.
Ja, das ist ein super Tool. Also das werde ich ganz oft gefragt, ob ich Anwältinnen empfehlen kann, die sich da auskennen. Und ich verweise dann immer auf lokale Beratungsangebote, weil die haben das auch. Also da gibt es in der Regel auch Listen. Aber ich habe das jetzt auch in der Vorbereitung auf heute auf eurer Website gesehen und dachte, das ist so praktisch. Da werde ich in Zukunft auf jeden Fall auch drauf verweisen, weil man muss einfach, es ist so schwierig, sich zu öffnen. Es ist so schwierig, nach Hilfe zu fragen. Ganz oft haben die Personen sich auch schon mal jemandem anvertraut und es wurde nicht geglaubt. Und wenn man dann trotzdem den Schritt geht und sich eine Anwältin oder generell an Schutzangebote wendet und es wird einem nicht geglaubt, das ist so, so schlimm und auch wirklich fatal für den Heilungsprozess. Also um Trauma zu verarbeiten, ist es so, so wichtig, dass einem geglaubt wird.
Ja, ich habe auch die Studie gelesen.
Ja.
Also diese, dass man dann mehr PTBS bekommt, wenn einem nicht geglaubt wird.
Genau.
Das ist so krank.
Ja, das geht wirklich Hand in Hand. Also wenn, das Trauma ist eine Sache, aber was danach passiert, ist total wichtig dafür, wie sehr sich das im Gehirn festsetzt und wie schnell man heilen kann. Darum glaubt einfach Frauen. Es ist überhaupt keinen negativen Effekt davon, wenn man Betroffene einfach glaubt. Es hat keine Nachteile. Ich wollte auch nochmal fragen, weil ihr habt ja nicht nur die Beratung an sich, sondern ihr bietet ja auch Kurse an, ihr bildet aus. Wer kommt zu euch in die Kurse? Wer arbeitet bei euch? Wie kann man sich engagieren?
So engagieren kann man sich bei uns entweder sozusagen, indem man die Ausbildung macht bei uns zur Rechtsberaterin oder aber man engagiert sich direkt im Verein. Also um das Ganze so zu organisieren, braucht es super viele Menschen, die im Hintergrund arbeiten. Sei es jetzt diese Fälle anonymisiert beantworten oder bei unserer Infomail antworten, auf Instagram die DMs beantworten, designen oder Datenschutzsachen machen. Also es gibt so ultra viel, was einfach dahinter steckt, oder die Zusammenarbeit mit den AnwältInnen koordinieren, wo wir auch die ganze Zeit ganz viel Unterstützung suchen einfach. Und wenn man aber gerne direkt beraten möchte, und das geht auch also zusammen, also man kann sich auch im Verein engagieren und halt beraten, dann muss man bei uns eine Ausbildung machen. Das Ganze ist auch so ganz krass gesetzlich geregelt, weil man eigentlich nicht Rechtsberatung geben darf, wenn man halt nicht Volljuristin ist. Und deshalb haben wir so eine ganz krasse Ausbildung, wo man jedes Mal da sein muss oder Mitschriften nachreichen muss, weil man einfach sozusagen jeden Vortrag gehört haben muss. Und das ist dann, jeden Vortrag ist eine andere Person, also immer Fachpersonen, beispielsweise jetzt eine Anwältin, die zum Selbstbestimmungsgesetz arbeitet und da in der Praxis berät. Oder beispielsweise hatten wir auch eine Professorin da, die dann zum Schwangerschaftsabbruch erzählt, wie das so ist. Die hat da in der Kommission für die Bundesregierung mitgearbeitet und so. Und das ist einfach super praxisnah dann. Und da lernt man direkt, was man machen kann. Und da haben wir eben aber auch so zum Beispiel eine Awareness-Schulung oder einen Mandatsworkshop, wo man halt lernt, wie geht man wirklich mit den Menschen um, wie passt man auf sich und andere auf. Ja, und dann muss man den Test machen und dann kann man bei uns als Beraterin tätig werden. Also das ist dann aber meistens in so 2- oder 3er-Teams, und gleichzeitig wird auch jeder Fall, also das muss auch gesetzlich so sein, von einer Anwältin sozusagen begleitet. Dann haben wir so einmal im Monat zum Beispiel eine Sitzung mit einer Anwältin für, weiß ich jetzt nicht, für Selbstbestimmungsrecht. Und dann kommen da alle hin, die gerade einen Fall haben zum Selbstbestimmungsrecht, und reden da mit der und sagen, hey, das sind unsere aktuellen Sachen, ist das richtig so, sollen wir so weitermachen? Sodass man einfach sozusagen diese Qualitätssicherung hat.
Richtig cool. Ich werde auch wirklich oft gefragt, wie man sich ehrenamtlich engagieren kann. Da werde ich gerne auf euch verweisen, oder wenn ihr zuhört und denkt, gerne, ich würde gerne was machen. Ich verlinke eure Webseite auch in den Shownotes, also schaut da gerne mal vorbei. Ich wollte euch auch noch oder dich fragen, was macht eure Arbeit feministisch? Ich finde, die Antwort hast du schon ein bisschen gegeben, gerade mit dem Awareness-Training und auch der MandatInnen-Schulung. Wie spricht man mit Leuten, überhaupt auch die Ausbildung? Aber würdest du sagen, es gibt noch weitere Aspekte, die es eben zu einer feministischen Rechtsberatung machen?
Also ich glaube ganz klar erstmal der Grundsatz so, wir glauben dir, wir sind auf deiner Seite und stehen das zusammen durch. Und ich glaube, es ist vielen Menschen einfach total hilft, schon mal dieses Wissen zu haben und dass eine Art Vertrauen schon gibt, zu wissen, okay, die werden mir glauben, die werden mir nicht absprechen, was mir passiert ist. Ich muss mich da nicht rechtfertigen. Und feministisch ist, glaube ich, einfach auch ganz konkret der Ansatz. Also wir sagen sogar queer-feministischer Ansatz, weil wir versuchen, diese Praxis in dieser Rechtsdogmatik einfach zu verbinden, dass wir sagen, hey, diese Themen, die uns verbinden im Alltag, die wir tagtäglich sehen bei uns und unseren FreundInnen, diese Themen müssen wir einfach behandeln. Und es ist sozusagen patriarchal, wenn man sagt, wir schließen das aus der Lehre, wir schließen das aus der Gesellschaft, wir glauben dir nicht. Das sind ja alles diese patriarchalen Strukturen. Und dem wollen wir eben entgegenwirken, indem wir sagen, okay, unsere Erfahrungen zählen auch. Unsere Erlebnisse sind genauso da, und das zeigen ja auch die Statistiken. Es ist ja nicht so, als ob das jetzt nur ein Gefühl ist. Selbst wenn, Gefühle sind valide genug eigentlich, aber sozusagen ist es schwarz auf weiß, dass das fehlt.
Mhm.
Und daher denke ich, ist das der feministische Ansatz, dass wir sagen, wir geben diese Perspektive, diesen Raum im Rechtlichen und sagen, wir lehren das, und deswegen halt feministisch, weil es nicht patriarchal ist, weil es nicht darum geht, können wir jetzt ein T-Shirt zurückgeben, sondern ganz klar das Ergänzen, was eben alle Menschen betrifft, was eben queere Menschen betrifft, was eben Flinterpersonen betrifft, und das eben fehlt in dieser patriarchalen Gesellschaft.
Das fehlt wirklich, absolut. Man sieht, was für eine Riesenlücke da ist. Eine Frage ist jetzt ein paar Mal schon aufgeploppt bei mir, als du gesagt hast, dass die viele auch weinen, wenn sie zu euch kommen. Es ist einfach sehr schlimme Themen auch sind. Wie passt ihr auf euch auf? Habt ihr vielleicht auch so Supervision oder so Gruppensitzungen, wo man sich austauscht über Fälle? Was macht ihr, um nach euch zu gucken?
Also wir haben ein Awareness-Konzept, was sozusagen intern und extern ist. Und intern heißt sozusagen für die Menschen, die bei uns arbeiten und mitwirken. Und da gibt es einmal sozusagen verschiedene Angebote, wie dass man sich mit dem Awareness-Team direkt zum Beispiel austauscht oder mit einer Vertrauensperson, wenn das jetzt irgendwie so Sachen sind, die man, sag ich mal, mit einer anderen Person alleine besprechen möchte. Für die Ausbildung zum Beispiel haben wir immer ein Awareness-Team dabei, was dann hilft vor Ort und online. Aber jetzt konkret, wenn man eine Beratung macht und da sich jetzt unwohl fühlt, in dem Moment gibt es eigentlich nur das Awareness-Team, sag ich mal, was für einen da sein könnte, wenn da die Kapazitäten gerade da sind. Und sonst haben wir so ein Netzwerk an PsychologInnen jetzt geschaffen, wo wir eine Art Austauschraum etablieren, wo man so einmal im Monat hingehen kann. Das ist dann sozusagen nicht akut in der Situation, aber wo man eben hingehen kann einmal im Monat und da eben sagen kann, hey, mir geht's damit nicht so gut, was kann ich machen, gibt's irgendwelche Tools oder so. Also man lernt das, sage ich mal, ein bisschen so die Grundlagen, eben in der Ausbildung, in dem Awareness-Workshop, wo wir dann irgendwie erzählt bekommen, wie man damit umgehen kann, wenn einen Themen belasten, die gar nicht sozusagen die eigenen sind, wie man sich da abgrenzen kann. Aber ich glaube, es ist einfach sehr menschlich, dass das nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht im besten Falle vorstellt. Und ich würde sagen, das ist bei uns sozusagen ein Prozess, dass wir versuchen, da immer uns weiterzuentwickeln und zu schauen, wie können wir allen Beteiligten einen Raum bieten, der irgendwie auch einen Umgang damit bietet, dass man nicht das mit sich alleine ausmachen muss.
Richtig schön. Ja, ich glaube, das ist auch alles, was zählt, dass man weiß, man ist da nicht auf sich alleine gestellt, man kann sich austauschen. Man kann auch jederzeit sagen, wenn einem was zu nahe geht, weil man weiß nie im Patriarchat, was einen doch mehr triggert als was anderes.
Ja.
Mir gehen Fälle immer nah, wenn die mir selber ähnlich sind. Also wenn das Leute sind, die was Ähnliches machen als ich, oder einer hat mal gesagt, dass sie immer so ihre Katzen bringen sie so zum Lachen. An die denke ich oft. Also es gibt so manche Sachen, die gehen einem näher als anderes, und da ist es dann gut, finde ich, wenn man sich einfach austauschen kann. Ich habe in einem eurer Interviews gelesen, ein Thema, was ihr überraschend viel behandelt, womit ihr nicht gerechnet habt, ist das Thema Unterhaltsrecht. Das fand ich super spannend, weil das ploppt bei mir gerade auch ganz viel auf. Also ich finde, da gibt es ja gerade auch irgendwie viel an Studien zu und wird viel darüber gesprochen, weil es ja gerade auch an Gerichten diesen Mythos von Parental Alienation gibt. Also wenn, also ganz, ganz kurz zusammengefasst geht es darum, dass wenn Frauen sagen, mein Partner ist mir gegenüber gewalttätig, dass es dann der Frau zu Lasten geht, weil sie das nutzt, um den, um die Kinder von dem Vater zu entfremden. So dass ganz viele Männer, ich lasse es ungegendert, obwohl sie gewalttätig sind, teilweise auch sogar, wenn Vorwürfe von sexuellem Kindesmissbrauch im Raum stehen, trotzdem Zugang zu ihren Kindern erhalten. Weil immer davon ausgegangen wird, ein Kind braucht auch eine Vaterfigur, braucht beide Elternteile und es müssen Mutter und Vater sein. Also als ich gelesen habe, ihr habt damit auch viel zu tun, das hat mich nicht überrascht. Aber auch jetzt erst seit kurzem hätte es mich nicht überrascht. Also ihr macht es ja schon länger. Wie waren so eure ersten Berührungspunkte damit und wie geht ihr damit um?
Also ich glaube, wir haben einfach am Anfang, als wir die Themen gesetzt haben, geguckt, okay, was passiert so in unserem Leben? Was passiert? Also ich meine, in meinem Alter hat man jetzt noch nicht so vielleicht eine Trennung hinter sich oder schon Kinder und dann die Trennung oder da so. Aber auch bei meiner Mutter und ihren FreundInnen war das halt total präsent. Und ich glaube, dass da einfach sehr viele sich so alleingelassen fühlen, weil man ja gar nicht immer auf sein Recht pochen kann, wenn es sozusagen so innerfamiliäre Konflikte sind und dann Menschen vielleicht sagen, dann bekommst du das und das aber nicht oder dann werde ich den Kindern das und das sagen. Ich glaube, gerade so familiäre Konflikte sind halt sehr, sehr, sehr vielschichtig, sodass es schon an sich die Situation extrem überfordernd wirken kann oder auch ist. Und das ist auch so, was ich dann in den Fällen halt merke, dass das immer, also zum Beispiel, weiß ich nicht, dass dann der Mann sagt, es sind meistens diese Hetero-Mann-Frau-Beziehungen, wo dann der Mann nicht zahlen möchte. Und dass dann der Mann zum Beispiel extra die Einkommen auf das Konto seiner Mutter laufen lässt oder so, damit er auf dem Papier kein Einkommen hat und so. Und das sind immer so voll vielschichtige Geschichten, wo ich glaube, es halt super gut ist, dass man da Menschen hat, mit denen man darüber reden kann und die sich dann, sage ich mal, um das Rechtliche kümmern, während man selber zu Hause ja schon den ganzen Stress hat. Also es geht ja nicht nur um das Geld im Endeffekt, also das ist auch ein großer Teil, aber es geht ja auch darum, wie funktioniert dann das Zusammenleben, wie funktioniert dieses Konstrukt Familie nach einer Trennung. Ja, ich glaube, das ist leider sehr schwierig für viele, da so noch durchzublicken, während man halt zu Hause einfach so viel Druck hat und so viel Streit hat.
Ja, das glaube ich sofort. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass auch außerhalb von Gewaltbeziehungen das einfach ein so komplexes Thema ist, wo ich auch das Gefühl habe, keiner hat sich davor drüber Gedanken gemacht. Würde ich wahrscheinlich auch nicht. Also gerade wenn man so über einen Ehevertrag oder so spricht, ne, und die Gelder werden geregelt, aber ich glaube, keiner macht sich Gedanken, was passiert, wenn Kinder da sind, wie würden wir damit umgehen im Fall von einer Trennung? Also da habe ich das Gefühl, das hat noch nie, oder nicht noch nie, aber viele haben das vorher nicht besprochen und wissen dann nicht in der Situation, wie sie damit umgehen wollen. Vor allem, wenn dann die Emotionen so richtig hochkochen. Also ich stelle es mir wirklich hart vor.
Ja, total. Und es geht ja auch gar nicht nur sozusagen darum, ob eine Person das möchte, sondern da müssten ja beide an einem Strang ziehen. Und das ist, glaube ich, auch sehr anspruchsvoll, in so einer an sich schon Trennung dann über sein eigenes Ego hinwegzusehen. Also ich habe super viele Freundinnen, bei denen der Vater nicht Unterhalt zahlt, weil er sich jetzt, weil er irgendwie 13 Kinder hat und dann sich eine super teure Lebensversicherung abgeschlossen hat. So. Und es, also ich weiß nicht, man hört es immer so oft oder ich habe das super oft gehört und finde es halt super aktuell. Also egal, ob jetzt Trennungs- oder Betreuungs- oder Kindesunterhalt, das sind alles ja so viele Themen, die dann irgendwie die ganze Situation, die ja schon sozusagen sozial für einen selber so kompliziert ist, das nochmal auf so eine andere Ebene bringen, also dieses Rechtliche, wo die meisten ja einfach gar keine Ahnung von haben.
Ja, ich glaube, das ist so wertvoll, dass man sich da an euch wenden kann. Also wenn ihr da betroffen seid, dann meldet euch auf jeden Fall. Ich wollte noch fragen, weil ich finde die Arbeit so faszinierend, die ihr macht. Was hat dich am meisten überrascht, seit ihr angefangen habt?
Also natürlich überrascht mich eigentlich so jede Story aufs Neue, wenn ich so meine Fälle habe und dann denke ich so, boah, Alter, das kann jetzt nicht sein. Aber gleichzeitig muss ich sagen, rechnet man ja auch irgendwo damit. Und ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, ist wirklich der Zulauf, also an Menschen, die mitmachen wollen, aber auch an Menschen, die sich an uns wenden. Also ich erinnere mich noch jetzt ganz am Anfang, als wir unseren ersten Ausbildungskurs gemacht haben und dann haben sich so 10 Leute angemeldet und eine davon kannten wir nicht. Also wir haben natürlich all unseren Freundinnen Bescheid gesagt, yo, meldet euch mal an. Und eine Person kannten wir nicht. Und es war für uns so krass. Wir sind wirklich so schreiend und tanzend durch die WG gehüpft, weil das einfach so ein krasser Moment war, dass wir so dachten so, okay, es kommt irgendwie an. Weil wenn man am Anfang eine Idee hat, dann ist man ja so, okay, vielleicht ist es nur so cool in meinem Kopf. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen oder vielleicht interessiert das die Menschen gar nicht oder das ist überhaupt nicht so nahbar oder es ist gar nicht sozusagen realistisch. Und das war, glaube ich, das Coolste, einfach zu sehen, wie viele Menschen mitmachen. Also bei der Ausbildung haben sich über 6.000 Menschen angemeldet. Wir hatten jetzt 3 Ausbildungsdurchgänge. Und das, also hätte man mir das gesagt vor 1,5 Jahren, also das hätte ich halt nicht geglaubt. Und ich finde das total toll, dass obwohl diese schrecklichen Zahlen so sind, obwohl diese ganzen Einzelschicksale so, so schrecklich sind, dass es trotzdem Menschen gibt, die sagen, okay, aber ich mache jetzt was. So, ich rede nicht nur am Küchentisch abends darüber und sage, boah, voll scheiße, noch ein Femizid. Nee, ich sage dann, okay, ich mache jetzt was, ich gehe auf eine Demo oder ich engagiere mich. Das finde ich einfach richtig schön und das ist, glaube ich, so das Tollste, was das gebracht hat, diesen Zusammenhalt, diese Art von Widerstand zu sagen, ich lasse mir das nicht gefallen, ich möchte nicht weiter mit diesem System weitermachen, was einfach dazu führt, dass patriarchale Strukturen weiter etabliert werden, weil wenn man nichts macht, lässt man das ja irgendwo zu. Und es gibt super viele Menschen, die Privilegien haben und sie nicht nutzen. Und ich glaube, dadurch entsteht das halt. Dadurch, dass so ein großer Teil der Gesellschaft einfach das zulässt, indem man einfach wegguckt, indem man nur zu Hause drüber redet und nichts halt macht. Und das war wirklich einfach toll zu sehen, okay, so viele Menschen wollen mitmachen, so viele Menschen unterstützen uns. Super viele Menschen sagen, also wir haben am Anfang auch, also wir brauchen super viele Spenden, weil das alles ehrenamtlich ist und das ja irgendwo auch bezahlt werden muss von Materialien und. Und dann, dass so Menschen so 5 Euro gespendet haben oder so, da dachte ich mir wirklich so, wow, wie schön. Also das ist wirklich so, dass die Leute das geben, was sie haben. Und ja, ich weiß nicht, das erfüllt mich irgendwie total und das gibt mir auch super viel Zuversicht und Hoffnung und ist irgendwie so ein Ansporn für den Mut, einfach weiterzumachen, während irgendwie die ganze Welt gefühlt immer fieser wird. Zu sagen, ey, wir machen da nicht mit. Und dann natürlich die Leute, dass auch Leute zu uns kommen, dass das wirklich Leuten was bringt. Also diese Fälle zu machen, finde ich persönlich total schön. Also dass dann da Menschen rausgehen und sagen, boah, das hat mir jetzt so viel weitergeholfen. Danke, dass ihr diese Arbeit macht. Und dann denke ich mir, cool, so jetzt zahlt sich das aus, dass, weiß ich nicht, ich mein ganzes Privatleben aufgegeben habe und 50 Stunden die Woche einfach nur daran ehrenamtlich arbeite. Also das ist so wirklich, das sind so die Momente, wo ich dann denke so, boah, das hat sich richtig gelohnt.
Das liebe ich auch einfach an feministischen Aktivismus. Es gibt einem so viel zurück. Ich finde, auf der einen Seite macht es auch traurig zu sehen, wie viel Ungerechtigkeit es auch in der Welt gibt und auch wie aussichtslos es manchmal erscheint im patriarchalen System. Auf der anderen Seite lernt man auch so viele tolle Leute kennen. Man sieht, der Wille ist da, was zu bewegen. Und das gibt einem so viel Kraft. Also ich könnte auch nicht ohne, weil ich dann denke, dann würde man, glaube ich, nur dran zerbrechen. Wenn man nur sieht, was alles Schlimmes passiert und man sieht nicht, aber es gibt auch ganz viele tolle Leute, die ganz viele tolle Sachen machen. Was für mich bei diesem ganzen Themenkomplex recht, gerade im Zusammenhang mit patriarchaler Gewalt immer ein Thema ist, ist auch die Frage nach Gerechtigkeit. Weil Gerechtigkeit ja für jeden auch anders aussehen kann. Manchmal ist das vor Gericht. Es gibt aber auch andere Wege. Also ich weiß zum Beispiel, für manche ist es eben Gerechtigkeit, sich zu engagieren, anderen Frauen zu helfen. Wie hat sich durch diese Arbeit dein Blick geändert auf Recht und Gerechtigkeit?
Also ich glaube, grundsätzlich hat sich das verfestigt, dass so ich nicht den Gedanken habe, Recht ist Gerechtigkeit. Also ich glaube, davon muss man absehen, weil es einfach, ja, zu viel ungerechte Urteile gibt und zu viel ungerechte Gesetze, die einfach scheiße sind, so wie sie sind und den Tätern es ermöglichen, ein super leichtes Leben zu führen. Aber ich glaube, dass es ganz viele kleine Momente einfach gibt, wo ich so denke, okay, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, jetzt vor Gericht da zu gewinnen, weil es einfach schon extrem empowernd ist für viele Menschen zu wissen, okay, das war aber einfach doof und das war ungerecht. Und selbst wenn das nicht vor Gericht bewiesen werden kann, war das einfach sozusagen rechtlich falsch, aber es war auch für mich persönlich falsch. Und ich denke, man muss viel mehr denken als das Recht. Also wir versuchen immer zu verweisen an psychosoziale Angebote. Weil ich glaube, man wird nicht diese Erfüllung oder Gerechtigkeit unbedingt vom Gericht auch bekommen, persönlich, sondern es ist, glaube ich, viel mehr der Umgang damit, wie andere mit einem umgehen, mit der Situation umgehen. Und ich hatte zum Beispiel auch mal eine Mandantin, die kam und die wurde vergewaltigt in ihrer Jugend und ihr ging es gar nicht darum zu sagen, okay, ich möchte jetzt da rechtliche Schritte einfordern. Aber sie wollte wissen, was wären ihre Rechte gewesen und was wäre die Situation gewesen. Und das fand ich total krass, weil sie einfach so gesagt hat, sie möchte das jetzt gar nicht angehen rechtlich. Sie möchte aber einfach wissen, wäre das rechtlich eigentlich erlaubt gewesen? Und dann hat sie auch gesagt, ja, sie möchte das jetzt auch mitschreiben, weil ihr wird es ja wahrscheinlich nochmal passieren, statistisch gesehen. Und das fand ich auch so krass. Und dann hat sie sich das so mitgeschrieben und war so, okay, danke, dann weiß ich jetzt fürs nächste Mal Bescheid. So. Und das fand ich ultra krass. Und das ist einfach, ich glaube, vielen Menschen hilft das schon total, wenn einfach andere Leute sagen, ey, das war ungerecht. Das war einfach grenzüberschreitend. Und für mich zum Beispiel ist einfach nicht recht der Standard. Also ich finde das total lächerlich, wenn man so sagt, ja, aber er wurde ja nicht verurteilt, bla bla bla. Ja, also ist mir doch egal, weil das ist ja nicht meine Moral. Also das Recht ist nicht meine Moral. Ich finde nicht, dass jeder Schwangerschaftsabbruch eine Straftat ist. Ich finde auch nicht, dass nur Nein heißt Nein wirklich Konsens ist. Also es gibt so viele Sachen, wo ich denke, das ist ja nicht meine Moral. Und ich glaube, davon muss man sich erstmal lossetzen. Aber dann, wenn man dann sagt, okay, jetzt möchte ich aber gucken, unter den Umständen, die mir das Recht gibt, was kann ich machen? Dann ist es, glaube ich, extrem gut. Aber ich glaube nicht, dass man da sein ganzes Selbstvertrauen dran hängen sollte und sagen sollte, okay, wenn das Gericht entscheidet, wir haben hier nicht genug Beweise, um jemanden zu verurteilen, dann heißt es nicht, dass das nicht passiert ist. Und dann heißt es nicht, dass dir nicht geglaubt wird. Das heißt einfach nur, nach dieser Rechtslage gibt es nicht genug Möglichkeiten, diese Person jetzt zu verurteilen.
Perfekt gesagt. Ich finde, darum ist euer Angebot so wichtig, weil einfach, also ich kann von einer Beratungsperspektive aus sagen, ich glaube dir und das ist alles nicht richtig, was dir passiert ist. Ich glaube trotzdem, dass es für viele nochmal was ganz anderes und extrem wichtig ist, das auch aus einer rechtlichen Perspektive zu hören, zu wissen, das ist so nicht richtig. Ob das dann jetzt vor Gericht bewiesen werden kann oder nicht, ist dahingestellt, aber wir glauben dir und das, glaube ich, kann so extrem heilsam sein. Ich habe noch eine letzte Frage zum Abschluss. Du hast es gerade schon angeschnitten, aber ich frage trotzdem nochmal konkret. Wenn jetzt jemand sagt, aber er hat das nicht getan, weil er wurde ja noch nicht verurteilt. Wir leben in einem Rechtsstaat. Solange es hier keine Verurteilung gibt, ist er für mich ein unschuldiger Mann. Was würdest du dazu sagen?
Ja, das finde ich Schwachsinn. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt jemanden haue auf der Straße und dann sage ich, ja, weiß ich ja nicht, ob es passiert ist, bis es nicht vor Gericht steht. Hä? Also diese Logik wendet man ja nirgendwo sonst an. Also man sagt ja nicht, ah, mir ist kein Einbruch passiert, weil jetzt noch nicht der Gutachter da war, wenn man sieht, das Schloss wurde aufgebrochen oder so. Also ich finde das vollkommen Schwachsinn. Und nur weil jemand nicht verurteilt wurde oder weil jemand sozusagen mäßig freigesprochen wurde, heißt das ja überhaupt nicht, dass die Tat nicht passiert ist. Also in den meisten Fällen ist das überhaupt nicht so und das sagt auch nicht das Gericht. Jetzt zum Beispiel bei Till Lindemann, es wurde nicht gesagt, er ist unschuldig. Es wurde nur gesagt, es wurden nicht genug Beweise gefunden, um zu sagen, dass er schuldig ist. Aber es wurde ja nicht gesagt, es hat auf jeden Fall nicht stattgefunden.
Mhm.
Und ich finde, das wird immer so ein bisschen verdreht. Also diese Argumentation ist für mich einfach ja irgendwie nicht zu Ende gedacht und zumindest nicht stringent. Und deshalb weiß ich nicht, würde ich einfach, also ich weiß gar nicht, was man da noch diskutieren soll mit Leuten, die sowas sagen.
Geht mir auch so. Ist da die Kinnlade offen? Aber sehr gut zusammengefasst. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich finde es so beeindruckend, was ihr macht. Auch nochmal, dass du das alles neben der Uni machst. Einfach so einen 50 Stunden ehrenamtlichen Job. Das ist wirklich eine krasse Leistung. Ich habe euren Instagram-Account und eure Webseite in den Shownotes verlinkt. Also schaut unbedingt vorbei. Es lohnt sich auch sehr, eurem Kanal zu folgen. Da gibt es auch immer ganz, ganz spannende Infos. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Danke dir, Alina, für die Einladung und auch, dass wir heute hier unser Angebot vorstellen durften.
Richtig Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet die Folge mit 5 Sternen. Das bedeutet immer noch sehr viel. Folgt dem Podcast, ihr könnt auch diese Glocke aktivieren, dann kriegt ihr direkt eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge rauskommt. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Tschüssi.